Ja, danke. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu können. Schön, dass Sie alle gekommen seid. Es ist ja wirklich ein breites und ich denke wirklich auch immer wichtigeres Thema. Ja, du hast es gesagt, es sind zwei Großkonflikte, die gerade laufen, die sich auch zu vermischen beginnen. Was ich machen möchte jetzt, in einer knappen Dreiviertelstunde, ist, die beiden Großkonflikte jeweils getrennt anzuschauen, zu schauen, wie sie entstanden. Denn das sind wirklich sehr unterschiedliche Konflikte mit einem ganz unterschiedlichen Charakter. Und ich denke, wenn man ihre Genese nicht kennt, dann kann man auch die Entwicklungsdynamik nur schwer einschätzen. Ja, das ist das, was ich machen möchte in der nächsten Dreiviertelstunde. Und dann können wir noch beliebig weiter diskutieren. Zunächst also zu dem großen Konflikt zwischen, ich sage jetzt mal bewusst, dem Westen. Ich möchte das noch ausdifferenzieren im Lauf der nächsten Minuten zwischen dem Westen und Russland. Eigentlich kann man ganz wichtige Elemente dieses Konflikts schon sehen, wenn man zurückgeht in die Zeit Anfang der 90er Jahre. Die Zeit Anfang der 90er Jahre, das war die Zeit, als die Welt und Europa noch so aussahen. Hier in Blau die NATO stand 1990 und in Rot eingefärbt die damalige Warschauer Vertragsorganisation, die sich ja dann bekanntermaßen bald darauf aufgelöst hat, was die NATO unterlassen hat, bedauerlicherweise. Ja, das ist die Situation Anfang der 90er Jahre gewesen. Es gab damals Überlegungen in Russland und die sind im Rückblick, denke ich, recht interessant. Es gab Überlegungen in Russland, wie man praktisch die Außenpolitik, die russische Außen- und Militärpolitik weiterentwickelt. Und es gab damals durchaus die Überlegung, ob nicht Russland der NATO beitreten soll. Aus heutiger Perspektive natürlich eine völlig absurde Überlegung, auch aus damaliger westlicher Perspektive eine absurde Überlegung, warum dazu gleich. Aber ich denke, es lohnt sich festzuhalten, dass Russland im Prinzip vorgeschlagen hat, der NATO beizutreten. Denn wenn es dazu gekommen wäre, zu einem NATO-Beitritt Russlands, theoretisch, ne, dann wäre es so gewesen, dass die Konflikte zwischen dem Westen und Russland, welche innerhalb eines Bündnisses gewesen wären. Und Konflikte innerhalb eines Bündnisses, die mögen auch wirklich knallhart ausgetragen werden, so wie zum Beispiel die Konflikte zwischen Griechenland und der Türkei. Aber es ist doch immer noch eine Klammer da, die die Eskalation zum Krieg zumindest stärker bremst, als wenn diese Klammer nicht da ist. Gut, dieser Vorschlag von Russland ist nie aufgegriffen worden, im Westen jedenfalls nie ernsthaft, und dafür hat es unterschiedliche Gründe gegeben. Und diese beiden Gründe sind etwas, die auch tatsächlich bis heute noch eine Rolle spielen auf unterschiedlichen Ebenen. Einer der beiden Gründe trifft vor allem die Vereinigten Staaten und der andere der beiden Gründe trifft vor allem die Bundesrepublik Deutschland. Die sind sehr unterschiedlich. Der erste Grund, das wäre der, der die Vereinigten Staaten betrifft. Man kann diesen Grund gut nachvollziehen an Äußerungen und auch Schriften von diesem Herr hier, das ist Zbigniew Brzezinski. Vielleicht kennt der eine oder die andere von euch ihn noch aus der Zeit, als er nationaler Sicherheitsberater von Jimmy Carter war. Auf ihn geht die glorreiche Idee zurück, in Afghanistan die Mujahedin gegen die sowjetischen Streitkräfte aufzurüsten. Wenn man so will, verdanken wir dem Brzezinski und seinen geostrategischen Überlegungen das Phänomen Al-Qaida und überhaupt den Mujahedin-Aufstand in Afghanistan bzw. seine bis heute fortdauernde Stärke. Brzezinski war also wirklich, und das ist er bis zu seinem Tod im Jahr 2017 geblieben, ganz dick im außenpolitischen Establishment der Vereinigten Staaten verankert. Er ist einer gewesen, dessen Strategiebildungen immer sehr ernst genommen worden sind, die breit diskutiert worden sind. Es gab natürlich auch andere Strategiebildungen, aber Brzezinski war durchaus eine der wichtigen Figuren bis zu seinem Tod. Und Brzezinski hat Anfang der 90er Jahre angefangen, Überlegungen anzustellen, was die Vereinigten Staaten tun müssen, um das zu bleiben, was sie damals waren, nämlich tatsächlich die einzige Supermacht weltweit. Und diese Überlegungen hat Brzezinski dann 1997 niedergelegt in einem Buch. Dieses Buch ist hier zu sehen auf Englisch erschienen unter dem Titel The Grand Chessboard, also das große Schachbrett, gibt die Weltsicht von Geostrategen recht gut wieder. Die Welt ist für die tatsächlich so eine Art Schachbrett, auf dem sie ihre Figuren bewegen und mit ihren Figuren dann andere Figuren schlagen, was auch immer tun. Jedenfalls, das ist der Umgang mit letztlich menschlichen Gesellschaften, die den Geostrategen da an den Tag legen. Auf Deutsch ist dieses Buch und erschienen unter dem Titel Die einzige Weltmacht, und das gibt auch recht gut wieder, worum es in diesem Buch ganz zentral geht, nämlich darum, wie die Vereinigten Staaten es schaffen können, die einzige Weltmacht zu bleiben. Brzezinski hat da eine Menge Überlegungen angestellt. Das Buch ist, wie ich finde, bis heute noch sehr lesenswert. Es gibt viele Überlegungen aus der US-Strategie, die man noch bis heute noch wiedererkennen kann. Und diejenige, auf die ich jetzt eingehen möchte, ist eine, die hat mit der NATO zu tun. Da geht es um folgende Überlegung. Man kann es hier auf der Weltkarte nachvollziehen. Brzezinski hat sich damals überlegt, wie können die Vereinigten Staaten, ja hier auf der Weltkarte zu sehen, wie können die Vereinigten Staaten es erreichen, die einzige Weltmacht zu bleiben? Und Brzezinski hat dann erstmal gefragt, wer kann denn eigentlich den Vereinigten Staaten überhaupt gefährlich werden? Lateinamerika natürlich nicht, ne? Afrika schon mal gar nicht. Europa mit der EU, die sich herausgebildet hat, da hat Brzezinski gesagt, na, da muss man schon aufpassen, aber letztlich werden die es nicht schaffen, so stark zu werden, dass sie den Vereinigten Staaten wirklich gefährlich werden können. Unter einer Voraussetzung. Und da hat Brzezinski gesagt, es gibt ein Ding, was den USA wirklich gefährlich werden kann. Und das ist der Fall, wenn nämlich Europa und Asien sich irgendwie verbinden zu etwas, was Brzezinski dann Eurasien genannt hat. Und ein eurasischer Zusammenschluss, wie auch immer der im Detail ausschaut, da hat Brzezinski gesagt, wenn man sich das anschaut, der hätte dann praktisch das industrielle Kapital hier aus Europa, das, so nennen Strategen das, Humankapital, ne, also bestens ausgebildete Arbeitskräfte, wissenschaftliches Potenzial, all das ist hier in Europa zu finden. Und in Asien ist dann das Potenzial zu finden, vor allem an Rohstoffen. Ne, Russland mit seinen riesigen Erdgas, Erdöl und sonstigen Rohstoffreichtümern. Und klar, in Asien stellt auch dann einfache Arbeitskräfte, ne, ungelernte Arbeitskräfte. Das ist das Bild, was Brzezinski so gezeichnet hat. Und Brzezinski hat dann gesagt, wenn es irgendjemandem gelingt, Europa und Asien zu einem eurasischen Block zusammenzuführen, dann haben die USA im langen Lavieren auf dem Schachbrett der Weltpolitik früher oder später verloren. Denn mit diesem riesigen Potenzial können die USA nicht mithalten. Also, kurzer Schluss, was müssen die USA tun? Sie müssen Eurasien verhindern, ganz einfach. Und dieses Eurasien verhindern, wie verhindert man das? Man muss halt irgendwo einen Keil reintreiben. Und Brzezinski hat gesagt, das ist doch ganz einfach. Die Vereinigten Staaten sind ja in der NATO und in der NATO natürlich als stärkste Militärmacht in einem Militärbündnis sind die USA in der NATO natürlich die dominierende Macht, völlig klar. Und die NATO, so war es ja damals, wir haben es gerade auf der Karte gesehen, war ja hier in Westeuropa schon fest verankert. Das heißt also, die Vereinigten Staaten waren über die NATO in Westeuropa gut präsent. Und Brzezinski hat dann gesagt, die NATO in Richtung Osten erweitern. Ne? Dann gelingt es den USA, sich wirklich fest auf dem europäischen Kontinent zu verankern. Und dann können die USA es ganz einfach verhindern, die Entstehung eines eurasischen Machtblocks. Ne? Der wird überhaupt nicht entstehen können. Also NATO-Osterweiterung, wichtiges Ding, hat Brzezinski so zusammentheoretisiert. Aber das war das, was den Leuten damals auch in der US-Regierung eingeleuchtet hat und was sie durchaus vorangetrieben haben damals. Und so ist es ja dann auch gekommen. Nur NATO-Beitritt Russlands, das passt da überhaupt nicht rein. Ne? Dann würde man sich ja Eurasien ins Bündnis holen, praktisch. Also völlig kontraproduktiv. Von daher aus US-Sicht völlig klar, dass Russland in dem Bündnis nichts zu suchen hat. Ganz logisch. Ne? Also das ist sozusagen die US-Begründung dafür, dass man die NATO in Richtung Osten erweitern will und gleichzeitig aber Russland natürlich nicht im Bündnis mit drin haben will, denn das wäre völlig kontraproduktiv. Es gab gleichzeitig eine andere Überlegung, die in Deutschland angestellt worden ist, in der Bundesrepublik. Und man kann sie sehen hier an ihm. Volker Rühe, damals Verteidigungsminister, und er ist derjenige gewesen, der tatsächlich als einer der Ersten die NATO-Osterweiterung vorangetrieben hat. Warum? Spielt er das Spiel der USA? Ne? Also einen Keil in die eigenen Bündnisoptionen reintreiben? Ich finde es ja nicht sehr wahrscheinlich. Es gibt eine andere Überlegung, die damals diskutiert worden ist, der Bundesrepublik, und die hatte was mit dem Phänomen zu tun, dass der Zusammenbruch der realsozialistischen Systeme in Ost- und Südosteuropa, also der Zusammenbruch des Sozialismus, der hat praktisch für die deutsche Industrie wieder freie Bahn geschaffen in Ost- und Südosteuropa. Und das war ja und ist ja ihr traditionelles Expansionsgebiet. Ost- und Südosteuropa, das ist immer das gewesen, wo die deutsche Industrie mit den Kolonien zu spät gekommen, ne? Dumme Sache. Also ist man nach Ost- und Südosteuropa expandiert. Das war so deren präferierte Stoßrichtung. Ja, und die war jetzt plötzlich wieder offen mit dem Kollaps des Sozialismus in Ost- und Südosteuropa. Von daher war eigentlich relativ bald klar, dass man auch versuchen würde, die EU, damals ja noch EG, in Richtung Osten zu erweitern. Warum? Klar, innerhalb der EG, das waren sozusagen die Verwertungsbedingungen, die für das deutsche Kapital ganz optimal waren. Einheitliche Wirtschaftsvorschriften, und wenn man irgendwohin expandieren will, ist es natürlich immer besonders gut, wenn im Expansionsgebiet dieselben Rahmenbedingungen herrschen wie im eigenen Territorium. Von daher war auch die Idee, mit der EU in Richtung Osten zu expandieren, sehr rasch da. Nur das Ding war immer, in den 90er Jahren war Russland sehr schwach. Nur denen war damals ja auch klar, das musste ja nicht so bleiben. Es konnte ja durchaus sein, und das hat sich ja auch gezeigt, dass es so gekommen ist, dass Russland wieder stärker wird. Die Idee war also damals in der bundesdeutschen Politik, oder die Frage war es, was tut man, um sozusagen in Ost- und Südosteuropa die eigene Dominanz zu sichern. Man wollte mit der Wirtschaft in Richtung Ost- und Südosteuropa expandieren. Man hat das dann auch gemacht in den 90er Jahren. Ende der 90er Jahre war die deutsche Wirtschaft in fast allen Staaten Ost- und Südosteuropas die Nummer eins. Stärkster Handelspartner, größter Investor. Und was macht man aber, um das wirklich zu sichern? Und zwar dauerhaft zu sichern. Klar, EU-Osterweiterung, aber kann Russland möglicherweise irgendwann, wenn es wieder stärker ist, vielleicht in die EU rein operieren? Wenn wir sehen heute ja, das gibt immer noch Kontakte aus Russland nach Ungarn. Das ist sozusagen die große Furcht in der Bundesrepublik, in den politischen Eliten auch gewesen, dass Russland irgendwie in die EU rein operieren kann. Und da hat man dann gesagt, wenn es eben gelingt, die Staaten alle noch in die NATO mit reinzunehmen, dann ist sozusagen das Bollwerk gegen Russland viel stärker. Das ist also nützlich für die deutsche Politik. Insofern hat sie dann, wenn sie die Dominanz in Ost- und Südosteuropa gegen Russland verteidigen will, dann auch noch die NATO und mit der NATO die USA im Rücken. Und das war der Grund dafür, sozusagen die eigene deutsche Wirtschaftsvormacht in Ost- und Südosteuropa zu sichern. Das war der Grund dafür, oder einer der Gründe dafür, warum Rühe damals gesagt hat, und mit Rühe natürlich die Bundesregierung, die NATO-Osterweiterung wäre eine gute Sache für die Interessen der herrschenden Klasse in der Bundesrepublik Deutschland. Das war also der Hintergrund, zwar unterschiedliche Motivstränge, aber ich denke, beide sehr wichtig. Und man kann ja heute noch sehen, also das war ja schon vor dem Ukraine-Krieg so, dass die Tatsache, dass Russland in Ungarn einen gewissen Einfluss hat und auch in, ist ja jetzt nicht die EU, aber auch in Serbien starken Einfluss hat, das war ja wirklich ein Hassthema sozusagen für die bundesdeutsche Politik. Und da haben die ja immer dran geknackt in den letzten Jahren, wie sie das ändern können. Also das ist genau das Motiv, die deutsche Dominanz in, oder zumindest westliche Dominanz in Ost- und Südosteuropa zu sichern. Das ist genau das Ding, was eben ja die deutsche Seite dazu getrieben hat, eben auch die NATO-Osterweiterung voranzutreiben. Die NATO-Osterweiterung hat stattgefunden und damit ist der Konflikt mit Russland wirklich eigentlich, wenn man ehrlich ist, schon eskaliert. Das hier ist das NATO-Gebiet nach der Osterweiterung. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, die NATO ist weit vorgerückt in Richtung Osten, hier bis an die russische Grenze. Kaliningrad, eine russische Exklave, schon eingekreist von der NATO. Und wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel das Schwarze Meer, dann sieht man, in der Zeit der Systemkonfrontation war ja nur die Türkei hier ein NATO-Land am Schwarzen Meer. Jetzt eben auch Rumänien, Bulgarien. Und ja, hier die Ostsee, fast schon ein NATO-Binnenmeer, wenn man berücksichtigt, dass ja Finnland und Schweden eigentlich immer NATO-nah waren, solange sie noch neutral waren. Also von daher fast schon ein NATO-Binnenmeer. Da sieht man also, wie sich die Kräfteverhältnisse verschoben haben zugunsten der NATO und zu Ungunsten Russlands. Und das ist für Russland natürlich eine bedrohliche Entwicklung gewesen. Also eine ganz konfrontative Sache, die hier stattgefunden hat, hochgefährlich. Und ja, der Konflikt ist hier eigentlich schon vorgezeichnet gewesen. In diesem Konflikt gibt es einen Faktor, der immer ein bisschen quer gestanden hat und, jetzt hätte ich fast gesagt, bis zur Sprengung der Nord Stream Pipelines quer gestanden hat. Das ist ein Faktor, der hat mit der Wirtschaft zu tun. Das ist jetzt fast 22 Jahre her, da gab es diese Szene hier. Da ist Putin im Bundestag aufgetreten und fast alle haben geklatscht. Können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
Aufgestanden sind sie sogar.
Sogar das, ja. Irre. Was war da Sache? Auf der einen Seite war Sache, dass Russland immer noch schwach war, vor allem im Ost- und Südosteuropa. Das heißt also, die deutsche Wirtschaftshegemonie in Ost- und Südosteuropa war noch unangetastet eigentlich. Russland war also ein Faktor, der keine Bedrohung war. Auf der anderen Seite hatte Russland was, wo die herrschende Klasse, vor allem die Wirtschaft in Deutschland ran wollte. Das waren, wir wissen es heute, wie wichtig es ist, vor allem die Erdgasvorräte. Ne? Auch Erdöl, aber vor allem das Erdgas. Wir wissen heute ja ganz genau, wie angewiesen die deutsche Wirtschaft war auf das billige russische Erdgas. Es ist nicht nur so, dass die Haushaltsrechnungen jetzt teuer werden, das wäre den Herrschenden hier wahrscheinlich relativ egal, aber dass BASF jetzt schon einen Teil seiner Ammoniakproduktion dicht machen muss, weil eben sich das Ganze nicht mehr rechnet mit dem teureren Flüssiggas, mit dem die jetzt arbeiten müssen, das zeigt also, wie wichtig eben das billige russische Erdgas für die deutsche Industrie gewesen ist. Und das stand da im Hintergrund. Ne? Als Putin da gesprochen hat, da hat gleichzeitig Wintershall, also diese BASF-Tochterfirma, ihre Erdgas-Deals mit Russland geschlossen und die sind dann auch wirklich herundgelaufen und dann kamen die Nord Stream Pipelines und auch dann später noch die Nord Stream 2 Pipeline und Russland hat wirklich bis zur Sprengung der Nord Stream Pipelines versucht, irgendwie an dieses deutsche Interesse, objektive materielle Interesse an kostengünstigem Erdgas anzuknüpfen für welche Szenarien auch immer. Wir können gerne nachher noch drüber diskutieren, aber gut. Und das ist natürlich für die deutsche Politik immer so ein gegenläufiger Faktor gewesen. Auf der einen Seite, das ist so wie bei Faust, ne, dem haben ja auch die zwei Herzen in der Brust geschlagen, glaube ich. Und in der deutschen Brust sozusagen oder der herrschenden Klasse hier war es natürlich immer klar, dass man auf der einen Seite in Ost- und Südosteuropa die dominierende Macht bleiben wollte. In der Geschichte, ne, hat das in zwei Weltkriegen eine Rolle gespielt. Ne, also dominierende Macht und Russland keinen Einfluss lassen. Auf der anderen Seite aber mit Russland kooperieren, um an dieses billige Erdgas ranzukommen und auch sonst noch ein bisschen Wirtschaftskooperation zu treiben. Das sind widersprüchliche Interessen. Interessen in der Politik sind genauso widersprüchlich, wie sie es im wirklichen Leben sind. Wir kennen das aus dem eigenen Alltag. Ne? Manchmal möchte ich eine Sache und gleichzeitig die andere und beide gehen aber nur eine bestimmte Zeit lang. Und genauso ist es eben mit diesen beiden deutschen Interessen. Kollidiert sind die ganz stark an einer Stelle oder nicht kollidiert, also die Lage hat sich an einer Stelle so zugespitzt, dass es dann unklar war, schon eine ganze Weile, ob sich diese beiden Interessen verbinden lassen und das hatte mit der Ukraine zu tun. Hier auf dieser Karte die NATO in Blau, in Rot Nicht-NATO-Staaten, Finnland und Schweden sind ja noch nicht vollgültige Mitglieder, also noch nicht mehr drin und ja hier Georgien und die Ukraine in diesem grünlichen Ton, denn ihnen ist beiden 2008 eine NATO-Beitrittsperspektive versprochen worden. Und diese NATO-Beitrittsperspektive, die ist was ganz Gravierendes. Hier ist ja immer gedacht worden, NATO sind wir ja alle irgendwie, diese Staaten hier, auch wenn man sagen muss leider, aber ist ja irgendwie Normalzustand und gut, dann ist es halt leider noch ein Staat mehr. Das Ding ist, die Ukraine hat für Russland eine geostrategisch ganz eminente Bedeutung und die, welche Bedeutung das hat, das sehen wir aktuell auch im Ukraine-Krieg. Aber ich will mal kurz darauf eingehen. Geostrategen beschäftigen sich natürlich viel mit Geschichte. Denn Strategen können ja nicht experimentieren. Nur das, was Naturwissenschaftler tun können, Experimente machen, was ausprobieren, das ist ja für Strategen unmöglich. Man leitet eine Strategie ein und dann ist ihre Realität und die andere ist verbaut. Also man schaut sich die Geschichte an. Und in der Geschichte Russlands, es ist ja nicht neu, dass Russland aus dem Westen angegriffen worden ist. Das war im 19. Jahrhundert der Fall mit dem napoleonischen Frankreich. Das war im 20. Jahrhundert zweimal der Fall mit dem Deutschen Reich. Und was hat Russland jeweils gerettet? Man könnte verschiedene Faktoren nennen, aber ein ganz wichtiger Faktor ist gewesen jeweils, das waren diese riesigen Entfernungen zwischen dem Westen und dem Zentrum Europas und dem russischen Kernland. Das sind riesige Strecken, die da zurückgelegt werden mussten und die führten immer durch Belarus und die Ukraine. Und diese riesigen Strecken, das bedeutet, da muss das Militär erstmal diese Strecken zurücklegen. Da muss der Nachschub über diese riesigen Strecken geführt werden. Da müssen, wenn ganz einfach banal, wenn Soldaten zum Fronturlaub heim wollen, dann müssen die diese riesigen Strecken zurücklegen. Es sind immer diese riesigen Entfernungen, die hindernd dazwischen kommen. Und das ist ein wichtiger Faktor gewesen, immer der geholfen hat, Russland zu retten vor eben den Angreifern aus dem Westen. Und es gibt in der Strategiedebatte sogar einen Ausdruck dafür. Der heißt strategische Tiefe. Strategische Tiefe ist ein Ausdruck, den gibt es in verschiedenen Weltregionen. Er wird zum Beispiel gebraucht in Südasien, da sagt man häufig, Afghanistan bietet Pakistan strategische Tiefe. Ist jetzt egal, was das bedeutet, ne? Aber es ist ein allgemeiner Ausdruck. Und er wird eben auch angewandt auf die Bedeutung der Ukraine für Russland. Das setzt natürlich voraus, dass die Ukraine nicht Mitglied eines gegnerischen Militärbündnisses ist. Sobald die Ukraine Mitglied eines gegnerischen oder auch nur potenziell gegnerischen Militärbündnisses ist, hat sie diese Funktion der strategischen Tiefe verloren für Russland. Denn klar, wenn sie NATO-Mitglied ist, dann kann die NATO einfach ihre Truppen hier aufmarschieren lassen und von da aus Russland angreifen. Und Militärstrategen sagen, dann kann Russland es vergessen mit der Landesverteidigung. Da ist dann wirklich nur noch militärische Niederlage angesagt. Also ganz fatal, kommt an sich überhaupt nicht in Frage aus russischer Perspektive, ist genauso eine No-Go, wie die USA Anfang der 60er Jahre gesagt haben, dass sowjetische Raketen auf Kuba für sie ein No-Go sind. Ne? Nichts anderes letztlich. Das ist also diese Sache mit der Ukraine. Als die NATO 2008 in Bukarest der Ukraine die NATO-Beitrittsperspektive zugesagt hat, da hat die Bundesrepublik, die Merkel damals, verhindert, dass das noch konkreter wurde. Die USA hätten das gerne noch konkreter gehabt. Es wurde relativ unkonkret gehalten auf Intervention der Bundesrepublik. Denn die Merkel wollte damals erreichen, dass auf jeden Fall die deutsche Erdgasversorgung noch weiter gesichert ist. Also dass beide deutschen Interessen verwirklicht werden können, sowohl die Erdgasversorgung als auch die Suche nach Dominanz in Ost- und Südosteuropa. Und eine wirkliche Aufnahme der Ukraine, das war damals schon klar eigentlich, dass das zu einer totalen Eskalation geführt hätte und eben auch das billige deutsche Erdgas und ja die deutsche Wirtschaftskooperation mit Russland verhindert hätte. Gut, zugespitzt hat sich die Lage dann tatsächlich ja bekanntermaßen 2014 mit dem Umsturz nach den Maidan-Protesten und der Einsetzung der Maidan-Regierung. Ein Umsturz, also hat nichts mit Demokratie zu tun, sondern wirklich nur mit Gewalt, die da die alte Regierung aus dem Amt gedrängt und eine neue eingesetzt hat. Was da passiert ist, ist die Regierung von Janukowitsch, die da weggeputscht wurde. Es ist eine Regierung gewesen, die versucht hat, für die Ukraine noch so einen Ausgleich zwischen West und Ost hinzukriegen. Und die Ukraine war ja, da hat ja das Donbass und die Krim, die haben ja noch zur Ukraine gehört. Und es gab ja in der Ukraine insgesamt starke Bevölkerungsspektren, die, man würde vielleicht sagen, pro-russisch waren. Kann man sich auch drüber streiten über den Begriff. Aber klar, die gute Beziehungen zu Russland wollten. Es gab gleichzeitig vor allem im Westen der Ukraine dieses tendenziell faschistische Spektrum, stark nationalistisch. Bandera, der große Held für die, der NS-Kollaborateur aus der Zeit der 30er und 40er Jahre. Und bis 2014 ist es dann auch der Regierung von Janukowitsch gelungen, diese stark divergierende Ukraine noch irgendwie zusammenzuhalten. Und diese stark unterschiedlichen Bevölkerungsspektren, das hat ja auch Chancen geboten. Die Ukraine galt ja immer als Brücke zwischen West und Ost. Die konnte mit dem Osten, mit Russland, weil sie pro-russische Bevölkerungsspektren hatte. Die konnte mit dem Westen, weil es eben auch pro-westliche Bevölkerungsspektren gab, vor allem in der Westukraine. Das heißt, das war eine Lage, die ging für das Land. Und dann kam plötzlich der Maidan-Umsturz und es wurde eine knallhart pro-westliche Regierung eingesetzt. Und es war dann klar, dass die Ukraine auf eine abschüssige Bahn geraten würde. Und prompt war es ja auch so, dass die Krim sich abgespalten hat und das Donbass hat versucht, sich abzuspalten. Wie es geendet ist, das wissen wir alle, nämlich in dem Bürgerkrieg im Osten der Ukraine. Aber hier noch eine kleine Sache jetzt zu den geostrategischen Folgen, die bis heute eine Rolle spielen. Mit diesem Umsturz in Kiew war ja tatsächlich die Perspektive doch deutlich stärker geworden, dass die Ukraine in die NATO beitritt irgendwann. Denn diese pro-westliche Regierung war natürlich ganz klar auch auf die NATO hin orientiert. Und muss man ja dazu sagen, später wurde ja der NATO-Beitritt dann verankert in der ukrainischen Verfassung sogar als Ziel. Und das war der Zeitpunkt, wo dann Russland eben die Krim nach deren Abspaltung in die Russische Föderation aufgenommen hat. Klar, die geostrategische Bedeutung der Krim ist ganz eminent. Dort hat die russische Schwarzmeerflotte ihren Sitz. Und die russische Schwarzmeerflotte, auch da muss man zwei Sachen zu sagen, denke ich. Zum einen ist das natürlich auch zu defensiven Zwecken ganz wichtig. Muss man sich ja nur vorstellen, wenn da die NATO jetzt ihre Flotten stationieren könnte, nur dann wäre ja Russland total eng eingekreist. Dann wäre eine strategisch ganz fatale Lage für Russland. Auf der anderen Seite, wenn Russland dort seine Schwarzmeerflotte weiter stationieren kann, die Schwarzmeerflotte braucht Russland unter anderem, um damit hier rauszufahren durch die Meerengen und die Ägäis und hier ins Mittelmeer Syrien, eine russische Marinebasis. Um eine Machtpolitik im Mittelmeer, also auch eine offensive Machtpolitik entfalten zu können, braucht Russland letztlich die Krim. Und Russland hat sich damit eben die Krim gesichert. Gut, nun kann man sagen, damit ist die Sache eskaliert. Wie geht man damit um? Ich würde sagen, das ist natürlich eine idealistische Herangehensweise jetzt, die mit der Realität bedauerlicherweise in einer kapitalistischen, imperialistischen Welt nicht viel zu tun hat. Theoretisch könnte man sagen, okay, die Sache ist eskaliert. Maidan-Putsch, Übernahme der Krim durch Russland. Was tut man, um eine weitere Eskalation zu verhindern? Man setzt sich zusammen und verhandelt. Ne? Natürlich ist das nicht der Fall, denn was sich hier abspielt, ist nur Ausdruck eines Machtkampfes zwischen Russland und dem Westen, der längst eskaliert ist. Und klar, haben die westlichen Staaten dann nicht gesagt, okay, dann verhandeln wir halt mit Russland, wenn Russland sich zur Wehr setzt, irgendeine Lösung werden wir schon finden. Die westlichen Staaten haben dann schlicht und einfach gesagt, okay, dann legen wir einfach nur eine Schippe drauf, dann wird halt aufgerüstet, dann wird die NATO eben aktiviert und gestärkt in Ost- und Südosteuropa. Und was man dann sehen konnte, ist eben die NATO-Expansion in Richtung Ost- und Südosteuropa. Das heißt, der Aufbau von Stützpunkten in größtmöglicher Nähe zur russischen Grenze. Bundeswehr in Litauen, wissen wir alle, ne? Bundeswehr seit 2017 in Litauen stationiert. Dann kamen immer mehr Manöver in Ost- und Südosteuropa, NATO-Manöver. Dann kam 2020 Defender Europe 20, also dieses große US-Manöver, wo die USA die Verlegung von 2 Divisionen über den Atlantik an die russische Grenze oder so nah wie möglich an die russische Grenze trainiert haben. Ne, all diese Sachen. Und da wurde es dann für Russland wirklich sehr, sehr bedrohlich. Also da kann man sehen, wie schlicht und einfach die westlichen Staaten diesen Konflikt weiter eskaliert haben, militarisiert haben, immer weiter aufgerüstet haben. Und die weitere Geschichte ist ja dann bekannt. Aber ich denke, das sind die Triebkräfte. Und was man festhalten muss, ist, dass es auf der einen Seite ein gemeinsames westliches Interesse, also Interesse der herrschenden Klassen im Westen gibt, Russland als Macht niederzuhalten, auf der anderen Seite aber durchaus unterschiedliche Interessen auf deutscher und auf US-amerikanischer Seite, die sich immer wieder in die Quere kommen und ja, Stichwort Sprengung von Nord Stream 2. Ne, wenn man so will, hat dann natürlich, wenn das stimmt, dass das eine US-Sprengung war und dafür spricht ja wirklich alles, dann muss man sagen, da haben die einfach sozusagen den Brzezinski auf die heutige Lage angewandt. Nämlich, dass man Eurasien einfach materiell verhindern muss, nämlich ein potenzielles deutsch-russisches Zusammengehen auf alle Zukunft oder zumindest so lange wie möglich zu verhindern, indem man einfach die Pipelines in die Luft jagt, die dafür eben stehen. Ja, gut, weiter mit dem nächsten Großkonflikt, nämlich dem mit China. Ich denke, man muss sich bei dem Großkonflikt mit China immer ein kleines Stück Geschichte in Erinnerung rufen. China ist ein riesiges Land. China war in der Geschichte über Jahrtausende ein riesiges Reich. Und es war 1800 zum Beispiel. Ich greife jetzt mal 1800 raus. Da war es so, China war ein Land mit grob einem Drittel der Weltbevölkerung, Wahnsinn, ne? Also riesig groß. Gleichzeitig hat dieses Reich ein Drittel grob der weltweiten Wirtschaftsleistung gearbeitet. Passt zur Bevölkerung, ne, so gesehen, aber ist natürlich auch eine Wirtschaftsmacht. Also China war damals wirklich eine große Macht. China ist nicht expandiert, aus verschiedenen Gründen, spielt jetzt keine Rolle. Aber in China ist durchaus auch das Bewusstsein da, dass China im Laufe der letzten 4000 Jahre immer ein großes Reich war und dass es normal ist, historisch gesehen, dass China auch ein wohlhabender Staat ist. Es gab immer auch Phasen des Zerfalls und des Niedergangs dazwischen, aber es gab immer wieder auch einen Aufstieg. Und es war nun so, dass im 19. Jahrhundert tatsächlich aus chinesischer Sicht eine Phase des Niedergangs begonnen hat und daran waren, ich sage jetzt mal wir, also unsere Staaten hier, überhaupt nicht unschuldig, ganz im Gegenteil. Denn die europäischen Kolonialmächte, ganz an vorderster Front Großbritannien, also das Land, wo ich lebe, die haben im 19. Jahrhundert praktisch den Niedergang des chinesischen Großreiches, wenn nicht herbeigeführt, dann doch zumindest stark beschleunigt und wirklich zu einem dramatischen Niedergang gesteigert. Das hat angefangen hier 1839 mit dem ersten Opiumkrieg, mit dem Großbritannien eben China militärisch erstmal in die Knie gezwungen hat, dann Hongkong zu seiner ersten Kolonie in China gemacht hat. Ne? Hongkong seit damals Kolonie und übrigens ja bekanntermaßen bis 1997 Kolonie. Ne? Also das ist gerade mal 25 Jahre her, dass Europa keine Kolonien mehr in China hat. Das ist in China sehr bewusst, ne? Aber wie das immer so ist in der Geschichte, die Bevölkerungen, aus denen die Täter stammen, die vergessen sowas immer sehr gerne. Die Bevölkerungen, aus denen die Opfer stammen, die vergessen sowas eher nicht. Da ist das dann im Zweifelsfall sehr präsent. Auf der nächsten Folie als Bild jetzt mal ein deutsches Kriegsschiff, das vor der chinesischen Küste kreuzt. Denn an der Teilkolonialisierung Chinas, China ist ja nie ganz zur Kolonie gemacht worden, aber Teile Chinas eben sehr wohl. Und Qingdao im Osten Chinas als deutsche Kolonie sich zu unterwerfen, das war eine Operation, zu der die deutsche Kriegsmarine dann irgendwann da aufgelaufen ist, vor der chinesischen Ostküste. Und ja, auch das Deutsche Reich war beteiligt an dieser Unterwerfung Chinas und daran, dass China eben in einen wirklich dramatischen Niedergang hinein gezwungen und militärisch gekämpft wurde. Im Verlauf dieser kolonialen Eroberung ist es zu fürchterlichen Geschichten gekommen, die hier weitgehend vergessen sind. Inzwischen in Erinnerung sind ja glücklicherweise wieder die kolonialen Feldzüge des Deutschen Reichs in Afrika, ne, diese Vernichtungskriege, die da geführt haben, die es ja wirklich waren, also waren ja wirklich Vernichtungskriege, auch in Ostafrika zum Beispiel. Genau solche Feldzüge haben die bei der Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstandes auch in China geführt, ne, 1901 dann. Und das waren Feldzüge, da wurden ganze Kleinstädte ausradiert, die männliche Bevölkerung komplett niedergemacht, umgebracht. Also wirklich Feldzüge, die den kolonialen Eroberungsfeldzügen in Afrika nichts nachgestanden haben, aber die bis heute weitgehend vergessen sind, bittererweise. Und da sieht man, wie stark doch tatsächlich das Deutsche Reich auch beteiligt gewesen ist, daran China wirklich in einen Zustand zu versetzen, den man kaum beschreiben kann, anders als völlig am Boden liegend. Und China hat es Anfang des 19. Jahrhunderts noch ein Land war mit einem Drittel der globalen Wirtschaftsleistung, war Ende des Jahrhunderts völlig am Boden. Ein fürchterlicher Niedergang und für die Menschen, die da gelebt haben damals, brutale Sache. Viele sind ausgewandert, die Chinatowns, die wir heute kennen, außerhalb Deutschlands. In Deutschland haben die Nazis damit Schluss gemacht, ne, mit den Chinatowns. Aber außerhalb Deutschlands, die gehen zu einem großen Teil auf genau diese Zeit zurück, weil die Leute aus der Armut geflohen sind, Armutsflüchtlinge letztlich. Gut, das dreht sich alles um im Moment. Im Prinzip ist die große Wende gewesen die Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949. Seitdem geht es mit China bergauf und es geht stark bergauf, auch ökonomisch, quantitativ stark bergauf, vor allem seit den 80er Jahren, seit China sich geöffnet hat für westliches Kapital auch in gewissem Maße und seinen großen Aufstieg gestartet hat. Dieser Aufstieg ist wirklich ökonomisch beeindruckend, schwer beeindruckend. Es ist heute schon so, dass, jetzt wird es ein bisschen technisch, die Wirtschaftsleistung kann man unterschiedlich messen. Man kann sie natürlich in US-Dollar messen. Nur das Problem ist, ein US-Dollar ist in den USA, da kriegt man nicht viel für. Mit einem US-Dollar in China kriegt man schon eine ganze Menge. Das heißt, wer Dollar mit Dollar vergleicht, vergleicht unter Umständen Äpfel mit Birnen. Das haut nicht hin. Und es gibt nun in der bürgerlichen Ökonomie auch ein Konzept, das versucht, dieses Äpfel- und Birnen-Dilemma rechnerisch gleichzumachen sozusagen. Also ein Konzept, das geht nach der Kaufkraftparität und das versucht, genau diese Unterschiede einzufangen. Nach Kaufkraftparität, ich sage jetzt mal, Kaufkraftparität gibt wieder nicht den finanziellen Reichtum eines Landes, sondern mehr oder weniger den, ich sage jetzt mal, Gebrauchswert der Waren, also jetzt nicht zu genau neben diesem Begriff ist ein bisschen unscharf, aber den Gebrauchswert der Waren, die in einem Land vorhanden sind, den versucht dieses Konzept der Kaufkraftparität einzufangen. Und bei Kaufkraftparität hat China tatsächlich schon das Level der Vereinigten Staaten und der EU überschritten und ist Nummer 1. Noch nicht beim absoluten Dollarwert, da ist China noch etwas hinter den USA zurück, wird in einigen Jahren die USA wohl überholen. Auf der nächsten Folie sieht man eine Linie, ja, da muss ich jetzt noch was dazu sagen. Diese etwas verwirrende Linie. Es gibt Wirtschaftsgeografen, auch bürgerliche Wirtschaftsgeografen, die haben ein Experiment angestellt. Das ist umstritten und mit guten Gründen auch umstritten, aber es hat einen Vorzug. Es macht nämlich was deutlich. Dieses Experiment versucht, den ökonomischen Schwerpunkt der Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt darzustellen. Beispiel, die Zeit der Systemkonfrontation, die 50er, 60er, 70er, 80er Jahre. Da war es so, die reichen Länder, das waren die USA und das waren die Länder vor allem Westeuropas. Also die transatlantische Welt, das war die reiche Welt. Und wenn man da sozusagen den ökonomischen Schwerpunkt der Welt mit einem Punkt darstellen wollte, dann hätte man den Punkt irgendwo mitten in den Atlantik machen müssen. Ne, als Symbol dafür, dass halt die atlantische Welt die reiche Welt ist. Um das Jahr 1000 herum war dieser Schwerpunkt hier, also mitten in Zentralasien. Und man kann sich das so vorstellen, um das Jahrtausend herum, klar, da gab es ein starkes, ökonomisches, mächtiges Reich in China. Es gab auch reiche, aber weniger starke und nicht so mächtige in Europa. Es gab natürlich auch das im damaligen Persien, also im heutigen Iran, Reiche. Es gab etwas später dann auch das Osmanische Reich. Und der Punkt zwischen denen, wo sozusagen die ökonomische Mitte ist, das lag immer in Zentralasien. Und man sieht an dieser Darstellung, dass bis 1820 dieser Schwerpunkt letztlich in Zentralasien war. Und dann, als die koloniale Eroberung der gesamten Welt begann, da hat sich der Reichtum weltweit ganz stark in Richtung Westen verschoben und ganz schnell und war dann in Europa und im Atlantik die ganze Zeit. Und das ging im Prinzip bis zum Jahr 2000. Und seit dem Jahr 2000 ist es so, dass sich dieser ökonomische Schwerpunkt, also dieser geografische Schwerpunkt der Weltwirtschaft, dass der sich rasant verschiebt in Richtung Asien. Und zwar, weil vor allem China, aber auch Indien und andere Länder Südostasiens, weil die ökonomisch ganz stark aufsteigen. Und ja, was man hier eigentlich sieht, ist, wie sich die Ökonomie bewegt aus der transatlantischen Welt in ein pazifisches Jahrhundert hinein. Und von dem pazifischen oder asiatischen Jahrhundert sprechen inzwischen eine ganze Menge in den USA, in Asien, hier in Europa weniger, denn wir denken ja immer noch, wir wären im Mittelpunkt der Welt. Aber man sieht ja hier, ne, der Mittelpunkt der Welt bewegt sich ganz schnell von uns weg. Das ist der ökonomische Mittelpunkt der Welt, aber die Ökonomie ist ja nun mal die Basis auch für die Fähigkeit, politische Macht entfalten zu können, auch die Basis dafür, sich militärische Machtmittel kaufen und entwickeln zu können. Also die Ökonomie ist die Grundlage für die Machtentfaltung. Und da sieht man letztlich unseren Abstieg hier, ne, und, oder wenn man so will, auch den Abstieg des Westens. Das ist nun also eine historische Entwicklung, die diese Grafik hier verdeutlicht. Kern des Ganzen, China ist nicht das einzige Land, das wirklich rasant aufsteigt, aber Kern dieser Entwicklung ist China. Insofern ist China, das allein in der Lage ist, den Westen abzulösen als die dominante Macht, tatsächlich auch der große Gegner, vor allem der Vereinigten Staaten. Denn die Vereinigten Staaten stehen vor der Situation, dass sie früher oder später, wenn die Entwicklung so weitergeht, von China als Macht Nummer 1 weltweit abgelöst werden. Und daran hat die herrschende Klasse in den USA nun überhaupt kein Interesse. Und die setzen alles daran, das zu verhindern. In Deutschland ist die Lage etwas komplizierter, dazu gleich. Was tun die dafür? Trump hat angefangen mit dem großen Wirtschaftskrieg gegen China. Das wäre hier eine Grafik, die zeigt, wie die Strafzölle angefangen haben und dann rasant angestiegen sind. Die Strafzölle, die in den USA auf Einfuhren aus China erhoben wurden. Das begann im Jahr 2018, ging dann sehr rasch relativ hoch. Dann waren weit über 60% aller Waren mit Strafzöllen belegt. Das heißt also eigentlich, so hat es der Trump jedenfalls gehofft, eigentlich wird der Export all dieser Waren unattraktiv. Und was war die Idee dahinter dabei? Trump hat immer sehr viel erzählt vom Handelsungleichgewicht, aber ich denke, die Idee ging noch tiefer, denn was ist denn eigentlich, wenn man sagt jetzt, dass die ganzen iPhones und andere Apple-Produkte, die werden ja in China hergestellt, ne? Was wäre denn jetzt, wenn auf die oder wenn auf Teile davon halt hier Strafzölle erhoben werden, dann wären die plötzlich teurer und dann wird sich doch Apple irgendwann überlegen, sollen wir das Zeug wirklich weiter in China produzieren oder sollen wir nicht vielleicht, was weiß ich, nach Vietnam oder nach Indien gehen, ne, wo keine Strafzölle sind. Das war die Idee von dem Trump, eine der Ideen dahinter, nämlich Unternehmen letztlich aus China rauszudrücken, um so praktisch die wirtschaftliche Abhängigkeit von China, von dem China-Geschäft zu verhindern. Und warum macht man das, die wirtschaftliche Abhängigkeit zu verhindern? Das wissen wir heute. Ne? Im Ukraine-Krieg ist es das große Ziel des Westens, von Russland ökonomisch völlig unabhängig zu werden, um auf der einen Seite Russland ökonomisch zu schwächen und auf der anderen Seite auch überhaupt keine Hemmungen mehr haben zu müssen. Wenn zur Debatte steht, dass man mit einem Land Krieg führt, dann ist es immer gut, wenn man von ihm ökonomisch unabhängig ist. Ne? Sonst hat man nämlich Probleme. Das ist also die große Perspektive dabei, wenn man von China unabhängig werden will. Gut, und die zweite Perspektive, das wäre die nächste Folie, was Trump noch gemacht hat. Er hat angefangen mit den Sanktionen gegen Huawei, diesen großen Smartphone-Hersteller. Nicht nur Smartphone, sondern auch vor allem 5G. Dieser Mobilfunkstandard der neuen, der fünften Generation. Und das Ding ist, China hat ja eine Besonderheit bei seinem wirtschaftlichen Aufstieg. Es ist ja nicht nur so, dass China mit seiner Wirtschaftsleistung aufsteigt, also mit Masse, Ne? Es ist ja so, die produzieren ja längst nicht mehr nur billiges Plastikspielzeug und Klamotten, sondern die produzieren ja längst schon Hightech-Produkte, zum Beispiel Smartphones und 5G-Elemente und was weiß ich was noch alles. Ne? Drohnen und künstliche Intelligenz ist China weit vorne dran. All diese Dinge. Und das ist es, was es so gefährlich macht. Denn ein Land, auch ein riesiges Land, was nur Plastikspielzeug und Klamotten produziert, kann den USA nicht gefährlich werden. Aber ein Land, was den technologischen Durchbruch schafft, das kann die USA an der Weltspitze ablösen. Insofern hatte Trump gesagt, okay, Handel kaputt machen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die chinesischen Hightech-Branchen kaputt machen. Und dazu dienen die Sanktionen. Ist bis heute so. Aktuell, in den vergangenen Wochen und Monaten, haben die Vereinigten Staaten alles daran gesetzt, die Lieferung von Hochleistungschips und von Maschinen, mit denen man solche Hochleistungschips herstellen kann, nach China zu verhindern. Das soll China daran hindern, bei künstlicher Intelligenz erfolgreich zu sein. Denn für künstliche Intelligenz braucht man diese Hochleistungschips. Das heißt also, die USA arbeiten weiterhin massiv daran, mit einem Wirtschaftskrieg gegen China halt Chinas technologischen Aufstieg zu verhindern. Und das ist wahrscheinlich eine der gefährlichsten Waffen, die die Vereinigten Staaten im Moment noch bei der Hand haben. Also eine ganz brisante Sache. Ja, aus deutscher Perspektive alles sehr komplex, denn auf der einen Seite muss man natürlich sagen, die herrschende Klasse in Deutschland hätte überhaupt nichts dagegen, wenn China weiter ein Land bliebe, in dem man billig Plastikspielzeug und Klamotten und vielleicht Autos produzieren kann. Da hätten die ein Interesse dran, dass China nicht noch weiter stark wird, denn klar, wenn China stark wird, wird es ja auch ein Rivale für Deutschland. Und, muss man ja ganz ehrlich sein, ne, es wird auch ein Rivale für die deutsche Industrie. Also Siemens hatte mal Sachen, die gab es in China überhaupt nicht. Deswegen ist Siemens sehr früh in China eingestiegen. Ne, hat sogar einen eigenen chinesischen Namen dafür gekriegt. Tor zum Westen heißt das. Und heute ist es so, ja, Siemens, ne, die haben ein Problem. Denn es gibt viele chinesische Unternehmen, die machen Siemens Konkurrenz. Ne, nicht zuletzt bei der Bahntechnologie, aber das ist nur ein Beispiel. Und mit Chinas Aufstieg wächst auch Konkurrenz für die deutsche Industrie heran. Also im Prinzip hätten die herrschenden Kreise in Deutschland durchaus ein Interesse daran, dass China nicht allzu stark wird. Auf der anderen Seite ist es so, die deutsche Industrie und Volkswagen ist ein gutes Beispiel. Die sind schon früh in China eingestiegen, nämlich in den 80er Jahren. Und Volkswagen ist da so gut und kräftig eingestiegen, dass es heute vom China-Geschäft abhängig ist, muss man klar sagen. Volkswagen, 40% seiner Autos setzt dieser Konzern in China ab. Das ist fett, ne? Und zugleich ist es so, bei der Elektromobilität ist China inzwischen globaler Leitmarkt, ein globaler Führungsmarkt. Deswegen verlegt Volkswagen zusehends auch seine Forschung und Entwicklung in der Elektromobilität nach China. Klar, ne? Wenn man da nicht hingeht, dann ist man nur Provinz, ne? Und das will Volkswagen ja nicht sein. Nur das Ding ist, wenn jetzt der Konflikt mit China eskaliert, dann ist das für Volkswagen und auch für andere deutsche Konzerne fatal. Denn kann man sich Volkswagen minus 40% des Absatzes minus die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten bei der Elektromobilität vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ne? Oder das wäre zumindest ein dramatischer Einbruch für die gesamte deutsche Industrie, denn da hängt ja auch unheimlich viel dran, ne, an Volkswagen. Das ist ja nicht nur einfach so ein Konzern, sondern das hat ja Folgen. Das heißt also, vor allem in der deutschen Wirtschaft gibt es ein massives Interesse dran, die wirtschaftliche Kooperation mit China wirklich am Laufen zu halten. Und wie soll man das nun zusammenkriegen? Ne, auf der einen Seite diese Konfrontation, die von den USA massiv vorangetrieben wird, an der auch die herrschenden Kreise in Deutschland ein gewisses Interesse haben, denn sie wollen ja auch China am Aufstieg hindern, bei der die herrschenden Kreise in Deutschland aber zugleich Bauchschmerzen kriegen, weil die deutsche Industrie den Bach runterzugehen droht, wenn diese Konfrontation überhand nimmt. Ne? Auch da sind es wieder diese zwei faustischen Herzen in der deutschen Brust, die man da sieht und ja, wie das zusammengekriegt werden soll, ist wahrscheinlich unmöglich. Deswegen verzögert sich unter anderem die Veröffentlichung der deutschen China-Strategie gerade so. Ne, drüben im Auswärtigen Amt sollen die eine neue China-Strategie entwickeln. Und man denkt ja eigentlich im Auswärtigen Amt, die haben eine China-Abteilung. Und die machen den ganzen lieben langen Tag seit Jahren und Jahrzehnten nichts anderes als China. Die werden das doch hinkriegen, da eine China-Strategie zu entwerfen. Aber offensichtlich ist das Ganze so strittig, dass die bis heute nicht fertig in der Regierung abgestimmt und veröffentlicht worden ist. Wegen dieser zwei unterschiedlichen Interessenstränge, die die Bundesregierung zusammenkriegen muss. Gut, wie geht die Entwicklung weiter? Hier eine Weltkarte, diesmal eine Weltkarte des pazifischen Jahrhunderts. Ne? Eine Karte aus China, so wird sie da gedruckt und vervielfältigt und gekauft. China sieht man in der Mitte, deswegen heißt es ja auch Reich der Mitte, weil es in der Mitte der Welt ist, aus chinesischer Sicht. Also so wie wir uns hier für die Mitte der Welt gehalten haben lange Zeit, So diese Weltsicht gibt es durchaus auch in China. Gut, das ist also eine Weltkarte aus chinesischer Sicht. Und nun, die chinesische Industrie ist ja immer stärker geworden, die gesamte chinesische Wirtschaft. Und irgendwann hat sie auch angefangen zu expandieren. Also auch ins Ausland zu gehen, im Ausland zu investieren, nicht nur zu exportieren, sondern auch zu investieren. Und es gab dann im Jahr 2011, 12 vor allem Überlegungen in China, im politischen Establishment, was tut man? Man kann ja versuchen, so eine ökonomische Expansion ein bisschen zu steuern. Das war nun so 2011. Obama hat damals den Pivot to Asia verkündet, ein neues außenpolitisches Konzept. Pivot to Asia, das heißt Schwenk nach Asien. Und die Idee dahinter war, dass Obama gesagt hat, sinngemäß jetzt, der große Gegner, der große Rivale der Vereinigten Staaten sind ab jetzt und für die absehbare Zukunft ist die Volksrepublik China. Also müssen die Vereinigten Staaten in Asien stärker aktiv werden, vor allem in Südostasien erstmal. Und das war das Ziel der USA, mit dem Pivot to Asia verknüpft, 2011. Die Überlegung in Beijing, die sich dann durchgesetzt hat, war, okay, wenn die USA vorzugsweise nach Südostasien gehen, muss man dann auch die chinesische Wirtschaftsexpansion ausgerechnet dahin lenken? Nee, muss man nicht, ne? Weil das führt dann direkt in den Crash, in den großen Zusammenstoß hinein. Also versucht man doch, die chinesische Wirtschaftsexpansion, um diesen großen Crash zu verhindern, in eine andere Richtung zu lenken, nämlich in Richtung Westen. Und das wäre das nächste Bild. Das ist dann die neue Seidenstraße geworden. Ein Versuch eben, die expandierende chinesische Wirtschaft in Richtung Westen zu lenken, indem man angefangen hat, Straßen, Zugverbindungen in Richtung Westen zu bauen. Das sind die hier roten Pfeile, die neue Seidenstraße auf dem Landweg. Dann hat man angefangen, auch auf dem Seeweg Häfen auszubauen. Das ist die maritime Seidenstraße. Inzwischen gibt es auch noch, weil die Polarkappen schmelzen, diese polare Seidenstraße, die man hier im Norden sieht, zumindest Teile des Jahres befahrbar ist. Ne? Da sieht man halt hier eben auch einen dritten Strang dieser neuen Seidenstraße. Also wenn man so will, ein ökonomisches Expansionskonzept, im Prinzip offen für alle. China hat immer gesagt, da können sich alle dran beteiligen. Und es haben auch deutsche Konzerne mit Erfolg versucht, sich dran zu beteiligen. Klar, auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise auch sagen, klar, es ist ein chinesisches Konzept, ne? Und insofern profitieren tatsächlich hauptsächlich chinesische Unternehmen von. Das ist durchaus so. Also ein Konzept, das die chinesische Stellung weltweit auch stärkt. Im Gegenzug haben die westlichen Staaten dann versucht, natürlich gegen China vorzugehen, China zu schwächen. Und was tut man, wenn man einen Staat schwächen will? Ganz unterschiedliche Sachen, aber ein klassisches Mittel ist in der Geschichte des Imperialismus immer gewesen, dass man versucht hat, in den Staat hinein zu operieren, Teile und Herrscher, ne, den Staat in sich spalten, Bruchlinien in dem Staat ausnutzen, und es gibt Bruchlinien in China, klar. Ein Beispiel, Hongkong. Die Lage ist wirklich schwierig, denn Hongkong bis 1997 britische Kolonie. Das macht doch was mit den Menschen, die da leben. In Hongkong lebt doch eine völlig andere Gesellschaft, als sie im Rest der Volksrepublik lebt, mit einer 150 Jahre kolonialen Geschichte hinter sich. Und dieses Land, Hongkong wieder in die Volksrepublik richtig einzugliedern, also auch gesellschaftlich einzugliedern, das ist doch eine wirklich schwere, hochkomplexe Sache. Das ist ein Angriffspunkt für die westliche Politik. Und insofern hat die westliche Politik immer versucht, rein zu operieren und diese Bruchlinie in China für sich zu nutzen. Und deswegen haben die immer die Opposition in Hongkong unterstützt, die es gab und gibt, klar. Ne? Und die Proteste in Hongkong, die es dann gab vor einigen Jahren, die sind massiv unterstützt worden, nicht nur publizistisch, sondern auch praktisch von den westlichen Staaten, mit dem Ziel, da eine Brandstelle in China wirklich, ja, anzufachen, ne? Um halt so den chinesischen Aufstieg irgendwie weiter zu bremsen, zu verhindern. Weitere Bruchstellen, können wir jetzt nicht näher darauf eingehen, gerne in der Diskussion, sind Xinjiang, ne, der Nordwesten Chinas. Auch da gibt es Probleme, massive Probleme. Es gab da einen uigurischen Dschihad, die Opposition der Uiguren kann man nicht auf den Dschihad reduzieren. Ne? Aber es ist ein Teil dieser uigurischen Opposition gewesen. Ich komme aus London, wir hatten da die Angriffe auf London Bridge, also diese Terrorangriffe, und das hat was gemacht mit London. Ne? Also das war wirklich eine harte Sache. Und solche Terroranschläge hatten die in Xinjiang eine Zeit lang fast jede Woche. Gut, da ist halt die Sache draus geworden mit den Lagern, die es in Xinjiang gab. Auf jeden Fall. Und ja, auch das hat der Westen natürlich zum Anlass genommen, eine weitere Bruchlinie in China zu verstärken und da eben zu versuchen, China zu schwächen. Dasselbe mit Tibet. Eine Weile lang haben sie es auch versucht in der inneren Mongolei, aber da ist nicht so richtig was draus geworden. Aber das sind auch die publizistischen Schlachten, die hier geschlagen werden. Hongkong, Tibet, Xinjiang, das sind natürlich die großen Themen in den hiesigen Medien. Nicht, weil es solche Probleme nicht woanders gäbe. Kaschmir ist immer das bekannte Gegenbeispiel. Auch da brutale indische Repressionen gegen teilweise auch Dschihadis inzwischen, muss man auch dazu sagen, im Kaschmir. Aber der Fokus ist eben immer da, wo man ihn haben will, und das ist da, wo man den großen Rivalen schwächen kann, nämlich den Rivalen China. Inzwischen driftet das Ganze auch auf militärische Ebenen ab, und das ist der vorletzte Gesichtspunkt, den ich jetzt habe. Auf dieser Karte hier sieht man etwas, das muss ich jetzt mal kurz zeigen. Das ist eine Kette von Inseln, die hier oben von Japan und den südjapanischen Inseln Okinawa, ne, Okinawa, größter US-Stützpunkt dort, weiter runtergehen bis hier nach Taiwan und dann hier auch kleine Inseln dazwischen bis auf die Philippinen, hier die Hauptinsel Luzon und dann weiter hier Palawan, eine philippinische Insel, bis nach Borneo, Malaysia, Brunei und Indonesien liegen. Diese Linie von Inseln, das bezeichnen Strategen als die sogenannte erste Inselkette. Diese erste Inselkette ist was, was aus strategischer Sicht sehr wichtig ist. Denn wenn man so will, ist das sowas wie Kuba für die Vereinigten Staaten. Ne? Wenn man da Raketen stationiert, dann hat man sowas wie die Raketenkrise Anfang der 60er Jahre. Ne? Dann hat man nämlich Raketen auf Punkten, von wo sie China sehr schnell angreifen können. Und Raketen sind jetzt nur ein Beispiel. Ne? Auch starke Militärstützpunkte dort sind natürlich eine Bedrohung für China. Genauso wie, sagen wir mal, starke sowjetische Militärstützpunkte auf Kuba mit großen Landstreitkräften auch ein Problem für die Vereinigten Staaten gewesen wären. Genauso ist eine starke militärische Präsenz auf der ersten Inselkette ein großes Problem für die Volksrepublik China. Völlig logisch. Und das wissen auch alle. Und in dem Bewusstsein, dass das so ist, haben die Vereinigten Staaten angefangen, vor allem in den letzten, sage ich mal, 2 Jahren noch mal richtig Druck zu machen und die Militarisierung der ersten Inselkette ganz gewaltig voranzutreiben. Ganz aktuell ist es so in Japan. Japan stockt seinen Militärhaushalt gerade auf. Auf 5 Jahre gerechnet wird er um über 50% wachsen. Also das ist sozusagen die japanische Variante von dem in Anführungszeichen Sondervermögen, was der Scholz hier veranstaltet. Also wirklich eine gewaltige Aufrüstung in Japan. Und was macht Japan? Japan ist ja immer noch eigentlich zur Selbstverteidigung verpflichtet und nicht mehr zu machen, als sich selbst zu verteidigen. Die sagen jetzt seit jüngstem, wir werden uns in Zukunft verteidigen, indem wir Raketen auf fremdes Territorium schießen, ne, und dort Raketenabschussbasen oder was auch immer zerstören. Und insofern fängt Japan jetzt an, eine richtige Raketenstreitmacht aufzubauen. Und das ist genau dieses Szenario, ne? Raketen auf Kuba, Raketen in Japan. Keine US-Raketen, aber japanische Raketen. Und der Unterschied ist bündnistechnisch gesehen eigentlich aus chinesischer Sicht marginal. Es sind feindliche Raketen, die dort in großer Zahl stationiert werden. Taiwan wird massiv ausgerüstet. Auf den Philippinen bauen die Vereinigten Staaten ihre Militärstützpunkte wieder aus. Und genau dort, wo sie ganz nah an Brennpunkten sind, nämlich im Norden der Hauptinsel Luzon, wo das relativ nah an Taiwan ist, und auf Palawan, der Insel, die ich gerade da gezeigt habe, die liegt direkt am Südchinesischen Meer. Und das Südchinesische Meer ist ja auch so ein Brennpunkt, ne, wo es Territorialstreitigkeiten gibt und die westlichen Staaten operieren rein. Und die Fregatte Bayern ist im vergangenen Jahr durchs Südchinesische Meer geschippert, muss es sein. Offensichtlich muss es laut Ansicht der Bundesregierung sein. Wir müssen das ja nicht so finden und ich denke immer, wir könnten das auch kundtun, dass wir es nicht so finden. Aber Stichwort Fregatte Bayern, ne? In diese ganzen sich auch militärisch zuspitzenden Konflikte, da ist die Bundeswehr immer stärker dabei. Die nächste Karte zeigt jetzt hier ein etwas größeres Gebiet, da ist Australien mit drauf. Und Australien ist aus militärstrategischer Sicht beim heutigen Stand der Technologie sowas wie ein großes Rückzugsgebiet oder ein großer Ausgangspunkt für Angriffe auf China für die westlichen Staaten. Ne? Von Australien aus kann man gut angreifen und sich dahin sicher zurückziehen. Die Manöver, die die Luftwaffe im letzten Jahr in der Asien-Pazifik-Region gemacht hat, das war in Australien. Und im Sommer wird das deutsche Heer Einheiten nach Australien zu Manövern schicken. Was sucht das deutsche Heer in der Asien-Pazifik-Region? Haben wir ja nicht genug Probleme hier. Aber ich denke, wir müssen das ernst nehmen. An dem Versuch, eben China auch militärisch einzudämmen und notfalls mit Krieg zu drohen, da beteiligt sich auch die Bundesrepublik dran inzwischen. Also eine hochbrisante Situation. Wie gefährlich ist das Ganze? Und das wäre jetzt der letzte Gesichtspunkt, auf den ich eingehen möchte. Es gibt da klare Äußerungen aus den USA dazu. Vor ein paar Jahren hat ein US-Politikwissenschaftler im außenpolitischen Establishment eine wichtige Stimme ein Buch veröffentlicht. Graham Allison heißt der Autor. Graham Allison ist jetzt nicht so prominent wie Brzezinski es war oder wie Kissinger es ist, aber durchaus eine wahrgenommene Stimme im Außenpolitik-Establishment. In dem Buch beschäftigt er sich mit dem Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und China und er sagt, ganz gefährliche Rivalität, die Vereinigten Staaten absteigende Macht, China aufsteigende Macht. Ein Konflikt zwischen ab- und aufsteigenden Mächten, immer das Gefährlichste, was es gibt in der Weltpolitik. Die Gefahr eines Weltkrieges sehr hoch. Und wie groß ist die Gefahr eines Krieges? Der Titel seines Buches lautet Destined for War. Zum Krieg bestimmt. Kein Fragezeichen dahinter. Ne? Schluss des Buches. Allison schreibt, sinngemäß sieht nicht gut aus. Ne? Leute, die Spannungen sind schon jetzt schlimm, schon vor ein paar Jahren. Und sie drohen noch weiter zu eskalieren. Und die Gefahr eines Krieges ist wirklich sehr hoch. Aber... Und Allison ist kein Linker, ne? Das ist ein bürgerlicher Politikwissenschaftler. Aber, Leute, wenn ihr diesen Krieg nicht wollt, dann tut was dagegen. Ergreift eine Initiative, werdet politisch aktiv oder wie auch immer. Es gibt keine andere Antwort auf die Frage, ob das ein Krieg wird, als die eure. Ne? Wenn ihr genug Widerstand dagegen leistet, dann wird es keiner. Und das sagt so jemand. Finde ich bemerkenswert. Nächstes, vorletzte Folie, das ist ein anderes Buch, stammt von James Stavridis. James Stavridis war mal NATO-Oberbefehlshaber, also ein hochrangiger US-Militär, auch sehr angesehener Militär, lehrt an US-Militärhochschulen, schreibt Strategiebücher. 2034 ist ein Buch von ihm, aber kein Strategiebuch, sondern ein Roman. Warum schreibt jetzt ein Militär einen Roman? Ist ja echt ungewöhnlich eigentlich. Aber er schreibt einen Roman, weil er ein Thema hat, was ihm auf den Nägeln brennt, und zwar so sehr, dass er will, dass das möglichst viele Leute diskutieren. Dazu muss man einen Roman schreiben, klar. Ne? Und er ist auch tatsächlich auf der Bestsellerliste der New York Times gelandet für eine kurze Zeit. Also das Buch ist auch wirklich gelesen worden. In diesem Buch beschreibt er knallhart einen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China, der zu einem Weltkrieg eskaliert, der unter anderem die atomare Vernichtung Shanghais beinhaltet, 30 Millionen Menschen auf einen Schlag vernichtet, ausradiert, wirklich fürchterlich, ne, was der da beschreibt. Und der beschreibt das nicht, weil er als Militär das toll findet, sondern der beschreibt als Militär, weil er eine Ahnung davon hat, was Krieg bedeutet, ne, wirklich bedeutet. Ne. Viele Zivilisten haben die Ahnung ja nicht. Und ich sage das jetzt mal, ich bin selbst auch Kriegsdienstverweigerer, aber es gibt Kriegsdienstverweigerer, die sind dann bei den Grünen, das bin ich jetzt wiederum nicht. Ne. Die sind aktuell wirklich die härtesten Kriegstreiber, ne, und die haben keine Ahnung davon, was Krieg eigentlich bedeutet. Militärs haben das. Insofern, ihn muss man da sehr ernst nehmen, denke ich. Er beschreibt also diesen drohenden Weltkrieg, der mit einem amerikanisch-chinesischen Krieg beginnt. Und er schreibt dann, er hat dieses Buch Freunden und Kollegen vor allem zum Lesen gegeben, hat die gefragt, hier habe ich geschrieben, was haltet ihr von? Und er sagt, die haben ihm dann gesagt, durchweg, James, gutes Buch, ne, hast du gut beschrieben, sehen wir genauso, hochgefährlich, nur du hast einen wirklich saublöden Fehler gemacht. Du hast das Ding 2034 genannt, wie kommst du auf die Idee? Wir hätten es 2026 genannt oder vielleicht 2024. Und das ist nächstes Jahr. Und das sind US-Militärs, die das wirklich ganz bewusst so sagen. Gut, und allerletztes Bild, nur noch kurz der Titel. Wall Street Journal vor 2 oder 3 Monaten. So erschienen eine der führenden US-Zeitschriften. The Coming War Over Taiwan. Der kommende Krieg um Taiwan. Kein Fragezeichen. Ne? Behandeln die als eine praktisch feststehende Tatsache, dass dieser Krieg kommt. In dieser Lage befinden wir uns heute. So ernst sind, und ich denke, das ist durchaus zutreffend, so ernst sind diese Spannungen zu nehmen, so ernst ist die Kriegsgefahr zu nehmen. Also wir stehen in der Situation, wo nicht nur in der Ukraine ein Krieg herrscht, mit einer Gefahr zu einem Weltkrieg auszuufern, sondern wo auf der anderen Seite des Globus noch ein anderer dritter Weltkrieg droht. Ja, damit möchte ich aufhören, aber wir können trotzdem jetzt noch beliebig weiter diskutieren.